Wie reagierst du auf ein Wunder? Ein geliebter Mensch hatte vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit, lag im Krankenhaus und wird wie durch ein Wunder, so sagen wir das, ohne erklärlichen Grund wieder gesund. Manche würden sagen, na klar, sowas tut Gott. Manche von uns zweifeln vielleicht und stellen erstmal Fragen. Manche würden es gar nicht glauben und sagen, irgendwas hat der Arzt doch da eigentlich gemacht, das kann doch gar nicht sein. Und manche würden es vielleicht gar nicht laut aussprechen, dass Gott das wirklich gemacht haben kann. Unsere Reaktion hängt davon ab, wie wir interpretieren. Unsere Interpretation hängt davon ab, wie unsere Denkweisen und unsere Herzenseinstellungen sind. Welche Überzeugungen haben wir in Bezug auf Gott und sein Wirken in unseren Herzen? Und in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 9, die Verse 1 bis 23, geht es um 4 Reaktionen auf Jesu Wunder, damit du an Jesus glaubst und ewiges Leben hast. 4 Reaktionen auf Jesu Wunder, damit du an Jesus glaubst und ewiges Leben hast. Und wir können diesen Text gemeinsam lesen. Ich werde ihn vorlesen aus Gottes Wort. Lest gerne mit. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, als er Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten, nein, sondern er ist ihm nur ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie, wo ist jener? Er sagte, ich weiß es nicht. Sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Und nun fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war ein Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu dem Blinden, was sagst du denn von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden ist, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagtet, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und er ist blind geboren. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig. Er wird selbst über sich reden. Und dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Worte des lebendigen Gottes. Lasst mich nochmal beten, bleibt ruhig sitzen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern lebendig bist und dass wir deine Hilfe jetzt erflehen dürfen. Und das möchte ich zum Reden und zum Hören von dir tun. Herr, hilf du uns zu verstehen und unser Leben wirklich zu prüfen, unser Herz zu prüfen. Du sollst die Ehre bekommen. Und das ist mein Wunsch und darum bete ich. Amen. Wie reagierst du auf Jesu Wunder? Und wir haben hier diese vier Reaktionen, die wir sehen. Und zwar ist es zunächst der Geheilte selbst, der in dem Moment, wo er ja noch nicht geheilt war, aber auf die Worte Jesu reagiert hat. Und zwar mit Glauben. Er sagt, ja, das ist so. Wir sehen dann des Weiteren die Zweifel, kann das wirklich sein? Diese Fragen, die die Nachbarn und Umliegenden stellten. Wir sehen drittens ganz deutlich den Unglauben und die Ablehnung. Das kann so nicht sein. Der Pharisäer und am Ende eine weitere Reaktion, die Eltern. Furcht. Ja, das mag so sein, aber irgendwie nichts ohne meinen Anwalt gewissermaßen. Das sind vier Reaktionen auf Jesu Wunder, damit du an Jesus Christus glaubst und ewiges Leben hast. Darum geht es im Johannesevangelium. Um nichts anderes. Und wir haben ja vor zwei Wochen schon diese ersten vier Verse uns angeschaut. Jörg hat sie mit uns studiert. Und das sind die Verse, ich habe sie mal unter das Motto gestellt, blind zur Verherrlichung Gottes. Er war blind zur Verherrlichung Gottes. Und dieser Mann, der war nur einen Steinwurf von der Steinigung Jesu entfernt. Immer noch im Tempelbezirk, wo meistens die Bettler auch saßen und die Jünger stellten hier diese Frage zu diesem Blindgeborenen. Wer hat gesündigt? War es seine Schuld oder war es die Schuld seiner Eltern? Ja, dieses Verständnis, dass die Generationen vorher schuld sind, das rührt aus dem Alten Testament, das war auch in Lukas 13 nochmal nachzulesen, sehr verbreitet. Aber es war eben damit verknüpft, dass Sünde das wesentliche oder gar das einzige Übel für Leiden ist. So hatte Jörg es ja auch erklärt. Ich meine, grundsätzlich wissen wir, sind Leiden, Krankheit und der Tod Folge des Sündenfalls. Das ist gar keine Frage. Aber wir können nicht sagen, dass jede Sünde Ursache für eine Krankheit ist. Seltsamer war dann diese andere Vorstellung. Er hat ist selber dafür verantwortlich im Leib der Mutter. Aber auch das war rabbinisches Denken, die das auch auf Esau und Jakob zurückzuführen sind, die sich im Mutterleib streiteten. Und so gab es eine gute und eine schlechte Seite. Meistens überwiegt die gute Seite und da passierte dann nichts. Aber die Rabbiner mussten das auch erklären und deswegen hatten sie gesagt, ja, wenn eine Ablehnung auch durch Dritte ist, so sagt es auch Arnold Fruchtenbaum, dann gewinne der böse Teil und Krankheit ist Strafe Gottes. Ein sehr seltsames Denken. Gott sei Dank, hat Jörg uns auch schon gesagt, beide Gedankengänge werden verneint. Ja, Jesus zeigt, dass dieses theologisch-rabbinische System keine Gültigkeit hat. Ja, nicht jede Krankheit, nicht jeder Defekt, nicht jedes Leiden kann auf Sünde zurückzuführen sein. Das kann es, auch ein Gläubiger, ja, wenn wir einfach weiter sündigen, kann der Herr uns schwach machen, er kann uns krank machen. Kann sogar das Leben nehmen. Auch da finden wir Beispiele in der Schrift. Aber wir dürfen nicht wie die Freunde Hiobs werden und sagen, komm, irgendwas muss doch da mit der Sünde gewesen sein. Du musst irgendwo gesündigt haben. Diesen Schluss können wir nicht ziehen. Und deswegen ist wichtiger als die Frage, woher, die Frage, wozu, die Jesus ja deutlich macht. Der einzige Grund, weshalb dieser Mann blind von Geburt an war, ist, dass Gott sich an diesen Mann verherrlicht, dass Gottes Wirken gezeigt wird, dass er seine Macht demonstrieren kann. Und so dient dieser Mann dem ewigen Rat, dem Plan Gottes, so wie Gott schon seine Macht am Pharao bewiesen hat, so diente dieser Mann dazu, dass Gottes Macht sichtbar würde. Dieser Mann hätte niemals sehen können, wenn der Messias nicht eingegriffen hätte, wenn er nicht gekommen wäre. Und als Jesus kam, als der Messias kam, wucherte es von Wundern. Ja, wir können mal in den letzten Vers des Johannesevangeliums springen und wir werden sehen, dass das, was uns geschrieben wurde, noch lange nicht alles ist. Es ist so umfassend viel gewesen hätten Bücher nicht ausgereicht. Johannes 21, Vers 25. Es gibt auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Wir haben nur einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Wunder. Im Johannesevangelium sind es nur 7 vor seinem Tod und 1 diesen wunderbaren Fischfang nach seinem Tod. Und es gibt unzählig viele mehr, die gar nicht in Einzelheiten beschrieben oder überhaupt nicht beschrieben sind. Aber wenn wir in Johannes 20, Vers 31 reinschauen, dann verstehen wir den ganzen Grund, die ganze Absicht dieses Evangeliums, was wir studieren. In Johannes 20, Vers 30 steht, auch viele andere Zeichen hat uns zwar Jesus vor den Jüngern getan, die sind nicht in diesem Buch geschrieben. Und jetzt kommt es, hört zu, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, alles, was wir lesen an Wundern und die Begebenheiten, die dazugehören, dienen dazu, dass du und dass ich, dass wir gläubig sind und auch unser Glaube gestärkt wird an Jesus Christus. Dass wir ewiges Leben haben und dieses Leben wirklich leben können. Und deswegen ist diese Frage zu diesem überlieferten Wunder genau dieselbe. Wie reagierst du darauf? Wie reagierst du darauf? Der Mann war blind zur Verherrlichung Gottes. Gott greift ein. Gott ist weder passiv, noch hat er irgendwie die Schöpfung angestoßen und er greift nicht ein. Nein, er ist machtvoll darin engagiert und das dient seinem Plan, sagt er. Er ist am Wirken. Gott führt das zu Ende, was er begonnen hat. Und so sollen wir lernen, dass unsere kleinen beschränkten Sichten wirklich beschränkt sind. Gott sieht viel mehr. Gott ist größer als irgendein System, was die Rabbiner sich erdacht haben oder was wir heute an Systemen über Gott denken. Und so bestätigt Jesus zurück in unseren Abschnitt in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus erleuchtet den Menschen. Wir haben das in Johannes 8, Vers 12 schon gelesen und ausgiebig studiert. Ich bin das Licht der Welt. Ich leuchte den Weg. Ich bringe den Menschen dieses ewige Leben. Er überführt von Sünde und gibt den Menschen Hoffnung. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. So beginnt Johannes das Johannesevangelium. Jesus ist das Licht der Welt. Und nun schauen wir uns diese 4 Reaktionen an auf dieses Wirken des Lichts der Welt, der die Werke des Vaters tut. Die erste Reaktion, die wir mit dem Blindgeborenen verknüpfen, das ist der Glaube. Er ist überzeugt. Ja, das ist so, wenn dieser Mann, dieser Mensch das sagt. Also Jesus hat gelehrt über die Sünde und über die Verherrlichung Gottes und nun lässt er Taten sprechen. Er wirkt die Werke seines Vaters. Er spuckte auf die Erde, bereitete einen Teig zu, strich den Teig auf die Augen des Mannes, er salbte sie. So wie er ursprünglich als Schöpfer dieser Welt aus dem Staub der Erde den Menschen machte, verwendete er wieder den Staub der Erde, um hier zu kreieren. Im Unterschied zu dem Blinden vorher bittet weder dieser noch irgendjemand anders darum, dass er sehend werde. Ja, das haben wir bei anderen Blinden in der Schrift, sehen wir das. Er nicht. Jesus geht einfach hin und tut. Und doch sehen wir, dass es bei ihm auch um den Glauben geht. Jesus ruft ihn auf, geh hin und wasche dich. Gehorche meinem Befehl, glaube mir, vertraue mir. So wie Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, hingehen sollte und sich 7-mal im Jordan waschen sollte. Und wir sehen die Reaktion dieses Mannes. Er ging hin zum Teich Siloa, er wusch sich, und kam sehend. Jesus hätte auch einfach seine Augen berühren können. Er hätte nicht mal da sein müssen, um dieses Wunder zu tun. Aber hier hat er ganz besonders gewirkt. Nochmal mit diesem mit dieser Paste, die er gemacht hatte. Er hat ihn nochmal irgendwo hingeschickt, ja, um seinen Gehorsam, seinen Glauben zu erfordern. Aber er hat gehorcht, er hat geglaubt und sagt, ja, so wie du sagst, ist es. Und zum ersten Mal in seinem Leben konnte er seine Augen gebrauchen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich mein Leben lang meine Augen gebrauchen darf. Was er alles gesehen hat. Was für Eindrücke dieser Mensch nach wie vielen Jahren auch immer auf einmal gehabt haben musste. Das Licht der Welt gab dem blinden Mann Licht der Augen. Zum allerersten Mal in seinem Leben. Das ist ein messianisches Wunder. Jesus als der Schöpfer sehen hier etwas schaffen. Augenlicht. Und so kurz es eben auch angedeutet wird, auf dieses Zeichen reagiert dieser Mann mit Glauben, mit Gehorsam. Aber dabei bleibt es nicht bei dem Mann und auch heute werden wir nicht alles schaffen. Jörg wird wahrscheinlich daran anknüpfen und weitermachen. Diese ganze Entwicklung dieses Mannes, sie ist so erstaunlich. Ja, in Vers 11 haben wir noch gelesen, er sagt, ja, es ist dieser Mensch, Jesus, der das getan hat. In Vers 17 haben wir gelesen davon, wie er ihn da nennt. Er sagt, ja, er ist ein Prophet, ein von Gott Gesandter. In den Versen 27 und 28 sehen wir indirekt, dass er sich als Jünger Jesu identifiziert. In den Versen 30 bis 33 verteidigt er das Wirken Jesu. Und in den Versen 35 bis 38 sehen wir, gerade Vers 38 können wir zusammen lesen, wo Jesus sagt, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Immer weiter steigert sich dieser Mann in der Erkenntnis und in seinem Glauben, bis er anbetend niederfällt vor dem Licht der Welt. Das ist die erste Reaktion, er glaubt. Und die Frage ist, glaubst du? Wie reagierst du, wenn du das liest, wo du jetzt weißt, okay, die Absicht ist, glaube an Jesus Christus. Komm zum ewigen Leben. Glaubst du an den Sohn Gottes? Das soll dich dahin führen, dass wir staunen und sagen, ja, das ist außergewöhnlich, was dieser Mann getan hat. Ich glaube. Der Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg, der zum Leben führt. Glaube ist der Weg zum Vater im Himmel. Und deswegen möchte ich dich aufrufen, mit dem Schreiber des Johannesevangeliums, mit Johannes, an Christi Stelle. Lass dich versöhnen mit Gott und glaube an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn. Lass dein altes Leben hinter dir und kehre um. Komm zu der Erkenntnis, dass er dich retten möchte von deiner Schuld, die du hast. Er ist dafür am Kreuz gestorben, dafür haben wir dieses Symbol. Weil er dich liebt, davon haben wir gerade gesungen. Die Liebe selbst möchte dich befreien von deiner Schuld und von deiner Sünde. Klammere dich an ihm, so wie der Blinde sich an Jesus geklammert hat und ihm vertraut hat. Vertraue Jesus dein Leben an. Das ist der Zweck des Johannesevangeliums. Und das ist die einzig rettende Option dieser vier Reaktionen, die wir haben. Nur der Glaube kann retten. Jesus ist der einzige Weg, so sagt er in Johannes 14, Vers 6, der zum Himmel führt. Alle anderen Reaktionen, die sind vielleicht auf dem Weg davor oder lehnen auch direkt ab. Zweifel oder der Unglaube. Und wir werden uns die jetzt anschauen. Die zweite der vier Reaktionen auf Jesu Wunder, damit wir glauben und leben, ist der Zweifel. Kann das wirklich sein? Schaut nochmal hinein in den Text ab Vers 8. Dort finden wir diese zweite Gruppierung. Es geht um die Nachbarn und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war. Ist es nicht der, der da saß und bettelte? Die einen sagten, er ist es, die anderen sagten, nein, er ist ihm nur ähnlich. Und er sagte, ich bin es. Dieser ganze restliche Abschnitt ist nun von unterschiedlichen Gruppen geprägt, die ganz unterschiedlich auf das Wunder Jesu reagieren. Jesus spielt bis einschließlich 34 spielt keine Rolle mehr. Er agiert nicht mehr, ist nicht mehr im Mittelpunkt in dem Sinn, und doch ist natürlich sein Wirken und sein Werk im Mittelpunkt. Aber er taucht nicht mehr auf bis dahin. In Vers 8 beginnen also die Menschen mit Fragen und mit Zweifeln. Ist er das, ist er es nicht, sie wissen es nicht genau, kann ja auch irgendwie anders passiert sein. Ja, die Nachbarn, die ihn als Bettler gesehen haben, und natürlich wollen sie dann wissen, was passiert. Die nächste Frage, ja, wie ist das denn hier passiert? Wie ist das denn passiert? Wie sind die Augen geöffnet worden? Vers 10. Und er sagte die Wahrheit, so wie es passiert ist. Ein Teig, meine Augen sind gesalbt worden, geh hin, ich bin hingegangen, ich wurde sehend. Wir können uns nur ausmalen, was da vielleicht noch für Gespräche stattgefunden haben. Wie er ihn voller Freude berichtet hat, was er sehen kann, welche Formen er wahrnehmen kann, welche Farben er sehen kann, wie er Bewegung wahrnimmt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie begeistert dieser Mann wahrscheinlich war. Aber die Nachbarn, ja, die fragen weiter, ja, wo ist er denn? Wir wollen den auch sehen. Vielleicht positiv, gemein, vielleicht auch negativ, dass sie ihn, wie sie es auch tun, dann zu den Pharisäern bringen und irgendwo das Ganze, wir sehen ja das Problem wieder mit dem Sabbat, in Verruf bringen wollen, den Jesus. Ja? Vielleicht wollen sie sich absichern. Sie sagen, ja, hier ist irgendwas passiert, wir wissen nicht genau, ihr Pharisäer, prüft das mal, was ist da los? Vielleicht wollten sie sich Rat holen, um zu verstehen, was passiert ist. Aber eben vielleicht auch, um das Ganze aufzulösen und zu sagen, guck mal, hier am Sabbat, dieser Jesus schon wieder. Wir wissen nicht genau ihre Motivation. Wir sehen aber von diesen Menschen diese Fragen. Ist er das wirklich? Wie ist das passiert? Zeig uns die Quelle, wo ist er denn? Und diese Menschen hatten Fragen und sie drückten ihre Zweifel daran aus, was passiert ist. Letztlich hat sie das vielleicht sogar dazu veranlasst, sie zu den Pharisäern zu bringen, ihn zu den Pharisäern zu bringen. Aber die Frage ist, wie reagierst du auf Jesu Wunder? Vielleicht bist du jemand, der zweifelt. Du liest dir von etwas, was rational und logisch nicht erklärbar ist. Vielleicht zweifelst du auch, weil wenn du es akzeptieren würdest, hieß das ja, dass du dich Jesus auch unterordnen müsstest. Weil wenn er das ist und das getan hat, dann muss er Gott sein. Es gibt keinen Höheren als Gott. Ich habe im Zuge meiner Vorbereitung einen Satz gesehen, den fand ich sehr interessant. Zweifler sind die, die meinen, größer als Gott zu sein, indem sie ihn in ein System pressen wollen. Muss ich einige Zeit mal drüber nachdenken. Aber es ist wirklich interessant, dieser Satz. Zweifler sind die, die meinen, größer als Gott zu sein, indem sie ihn in ein System pressen wollen. Und es ist egal, welches System das ist, ob das Rationalismus ist, ob das Subjektivismus ist, ob das Wokismus ist oder ob das vielleicht auch Atheismus ist, also Gottlosigkeit. Es ist egal, wie unser Denksystem, unsere Weltanschauung, unser System aussieht. Man meint es besser zu wissen und man stellt zweifelnd Fragen. Nicht, dass wir nicht kritisch hinterfragen sollen. Doch, wir dürfen kritisch fragen und prüfen und schauen. Aber das Problem ist, man meint vielleicht besser zu wissen als Gott. Und man hat seine eigene Ansicht und versucht, Gott in dieses System irgendwie reinzubekommen. Vielleicht sogar im Sinne des Atheismus zu sagen, nein, es existiert kein Gott. Und das ist fatal. Nur der Zweifler oder der, der nicht glaubt, in seinem Rationalismus versucht, alles wegzuerklären, nur damit man sich nicht unter Gott beugen muss. Denn Glaube, und so sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 1, ist ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wir konnten nicht sehen, wie Jesus das genau gemacht hat, wie dieses Wunder durch Dreck vom Boden und Spucke und dann ist er weggegangen, wie das vonstatten gegangen ist. Nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen. Nur derjenige, der sich nicht auf die verbindliche und objektive und überragende Wahrheit der Bibel einlassen will, sucht nach vielen Wegen, um selig zu werden. Aber die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater, nur durch mich. Kommt ihr dahin? Johannes 14, Vers 6. Und auch der Atheist, auch über den spricht die Bibel, es ist ein Narr, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Er ist ein Dummkopf, ein Narr. Gott hat extra die Schöpfung gemacht, damit wir zumindest ihn als Gott in der Schöpfung wahrnehmen können. Das rettet uns noch nicht. Das bringt uns noch nicht persönlich in Verbindung mit Jesus Christus, aber wir können erkennen, dass es Gott gibt. Ein Narr, Psalm 14, Vers 1, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Deswegen falle nicht darauf ein. Und wir basteln uns manchmal so Anschauungen und Systeme, dass wir nicht versuchen, Gott in ein System zu pressen. Gott ist Gott und sonst keiner. Er ist mit keinem vergleichbar. Wer da meint, alles besser zu wissen, sagt Hiob, der sollte mit dem Allmächtigen rechten, er sollte mit ihm streiten. Das bringt nichts. Wer Gott zurechtweist, der muss auch Antworten haben. Und die haben wir nicht. Hiob 40, Vers 2. Und deswegen lade ich dich ein. Egal, ob du an Jesus Christus glaubst oder auch noch nicht glaubst. Wenn du Zweifel hast, geh mit deinen Zweifeln zu Jesus. Du darfst ihm das sagen, bring sie ihm. Herr, ich zweifle. Hilf meinem Unglauben. Er flehe seine Hilfe. Und das war die zweite Reaktion von vier auf Jesu Wunder, damit du glaubst und Leben hast durch Jesus Christus. Die nächste Reaktion ist der Unglaube. Die Pharisäer, die sagen, das kann nicht sein. Und wir sehen hier direkt zu Beginn, Vers 14, wenn wir wieder in den Text schauen, wo das Problem liegt. Es war Sabbat. Das ist wieder ein Problem. Ja, und diese ganzen Verse, 14 bis 18, sie bilden dieses Verhör dieses Mannes ab. Und es ist gesät von Unglauben und Zweifeln, von Ablehnung. Also eigentlich sollte hier eine Untersuchung stattfinden. Deswegen wurde dieser Mann ja dahin gebracht. Und hier wird dieses Problem beschrieben, es war Sabbat. Ja, Jesus hatte Lehm, hatte einen Teig am Sabbat gemacht, das war verboten. Er hatte am Sabbat geheilt, das war verboten. Man durfte, das waren die Gesetze, irgendwie ein bisschen mit Essig lindern. Keine Ahnung, wie das schmeckt, ich will es nicht ausprobieren. Sie hatten Gesetze und Verbote, die teilweise völlig absurd sind. Aber sie wurden den Menschen auferlegt. Und auch Jesus, der hätte das nicht machen dürfen nach dem Gesetz der Rabbine. Und auch wenn Jesus der Herr des Sabbats ist und dass das gar nicht zur Debatte stehen sollte, sie schießen sich auf den Sabbat ein und sagen, so nicht Jesus. Und zunächst, Vers 15, fragen die Pharisäer, ja, wie bist du denn jetzt sehend geworden? Und er sagte wieder, nun, er legte mir einen Teig auf die Augen, ich wusch mich, ging hin, ich wurde sehend. Anstatt sich über dieses Wunder Gottes zu erfreuen, dass ein Mensch sehend wurde, hatten sie in ihrer Scheuklappendenkweise, in ihrem Gesetz, wo sie sich fest verankert haben, in ihren Überzeugungen, wo Jesus in Matthäus 15 sagt, dass sie Gott vergeblich verehren wollen, indem sie Gebote Gottes durch Menschengebote ersetzt haben, bringen sie Gott nicht dankbar, bringen sie ihm nicht Ehre da, sondern stürzen sich auf diese eine Sache. So sagt es nämlich Vers 16, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Das ist das Einzige, was ihnen im Sinn ist. Ja. Eigentlich wurde dieser Mensch zur Untersuchung dahin gebracht, um am Ende das Ergebnis zu erfahren. Und sie sagen, das Ergebnis ist, kann gar nicht sein, weil Jesus den Sabbat nicht hält. Das ist ihre Denkweise. Sie untersuchen gar nicht, sondern haben das Ergebnis, die Schlussfolgerung vorweggenommen. In ihrem Unglauben lehnen sie von Anfang an, und das haben sie ja vorher auch schon gezeigt, Jesus ab. Und da ist Gruppe A, und erstaunlicherweise gibt es aber auch da eine Gruppe B, sagt uns der Text. Die einen sagen, das kann nicht sein, ihre Begründung ist, er hält den Sabbat nicht. Ja, wer von Gott ist, der hält sich an den Sabbat, an ihre Gebote. Aber es gibt auch Gruppe B, Vers 16. Die anderen sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Die Pharisäer, das müssen wir verstehen, die stehen hier vor einem Problem. Es wird gesagt, da ist einer, der ein messianisches Wunder tut. Und das ist der, der den Sabbat in ihren Augen, geht das gar nicht, nicht hält. Und ein Teil, die interessierten sich nur für dieses Sabbatgebot und wollten Jesus überführen und festnehmen. Und Gruppe B überlegt und denkt, ja Moment, was ist wirklich der Fokus hier? Und das führte sie letztlich auch in diese Spaltung hinein. Ja, die einen die Sabbatfrage, die anderen sehen das Übernatürliche. Und wir wissen nicht, was aus Gruppe B geworden ist. Von denen lesen wir gar nichts mehr. Wir lesen immer nur noch von denen, die Sabbat und Jesus angehen wollen. Sie sagen, was denkst du denn, Blinde? Wer ist dieser Mann? Und er antwortete in Vers 17, er ist ein Prophet. Und damit stellen sie sich ganz klar Gruppe A entgegen, die sagen, ja, der kann nicht von Gott sein. Und sie sagen, hey, Moment, der ist ein Prophet, der ist von Gott. Er zeigt hier schon seinen Mut, wie er ihn später noch richtig deutlich zeigen wird, wie er die Pharisäer angeht. Deswegen wird er auch rausgeschmissen. Aber er hatte Jesus lieb gewonnen. Und so nutzt Gott diese Auflehnung gegen diesen Mann dazu, dass er immer deutlicher wird in seinen Zeugnissen. Aber dadurch wird die Ablehnung umso härter. Sie glaubten nicht, sie verharrten im Unglauben, sie wollten das nicht wahrhaben, dass Jesus der Messias ist, und sie glaubten auch diesem Mann nicht. Schaut nochmal rein in Vers 18. Sie glaubten nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden ist. Es muss ein anderer gewesen sein, das kann nicht sein. Sie glaubten nicht. Johannes Calvin macht an dieser Stelle eine interessante Bemerkung. Er sagt, wir müssen zwei Dinge bedenken. Einmal, dass sie nicht glauben, dass ein Wunder geschehen ist. Und zweitens, dass sie aus Hass gegen Christus krampfhaft die Augen zumachen, um nicht zu sehen, was so klar am Tage liegt. Sie waren überführt, dass das Wunder geschehen war, und dennoch glaubten sie nicht. Sie glaubten nicht, was sie mit Händen greifen konnten. Die innere Bosheit hält ihnen die Augen zu. Und das ist das Problem, was wir sehen. Ihr Unglaube ist nicht, weil sie auf einmal da was gesehen haben und sagten, ja, glauben wir nicht dran, sondern er ist tief in ihnen verankert. Haben wir vorher schon gesehen in Johannes. Und sie bestehen eben darauf, dass es großer Schwindel war, das kann nicht wahr sein, um ihre Sichtweise aufrechtzuerhalten. Okay, sagen wir, 2 oder 3 Zeugen sind notwendig, um eine Sache zu bestätigen, sie holen die Eltern. Aber ich glaube nicht, dass es ihnen um Gewissheit und Bestätigung geht. Denn dann hätten sie den Mann nicht noch einmal vorgeführt und sich wieder mit ihm unterhalten. Auch die 2 Zeugen, die Eltern, reichen nicht, um sie von der Wahrheit zu überzeugen, weil sie im Inneren im Unglauben ablehnen. Und wir haben hier 5 Schlüsselelemente, die John MacArthur aufführt, 5 Schlüsselmerkmale bewussten Unglaubens. Der Unglaube, der falsche Maßstäbe setzt, Sabbat und das Wunder Gottes. Der Unglaube, der immer mehr nach Beweisen verlangt und doch nie zufrieden sein wird. Sie wollen Beweise, sie wollen Bezeugungen und trotzdem laden sie ihn nochmal ein und sagen, wie ist das denn jetzt passiert? Sie fragen ihn noch einmal. Ihnen reicht es nicht. Der Unglaube versucht, die Dinge auf rein subjektiver Grundlage zu untersuchen. Die Überzeugungen auf der Sabbatfrage, sind sie subjektiv? Der Unglaube lehnt Fakten ab. Im Alten Testament wurde es schon angekündigt, dass die Messias Blinde sehend machen wird. Unglaube ist ich-bezogen, ihr Stolz zeigt sich besonders dann im 2. Verhör. Sie weichen nicht von ihrer Ablehnung ab. Und das müssen wir uns einfach im Klaren sein. Wenn wir Menschen begegnen, sie werden immer wieder auch mit Unglauben reagieren. Und sie haben vielleicht genau diese Merkmale oder einige dieser Merkmale. Diese falschen Maßstäbe, wo kleine Dinge vorgeschoben werden, die nicht passen, um ihren Glauben an Jesus, nee, Moment. Das mit der Kirche, die Kreuzzüge, das kann doch alles nicht richtig sein. Die Kirche heute, schau dir die doch mal an. Ach, als Christ, das kann doch nicht sein, da hast du gar keinen Spaß mehr. Kleine Dinge werden vorgeschoben, um ja nicht zu glauben. Diese Dinge haben vielleicht irgendwas mit Religion zu tun, das mag sein, aber nicht mit rettenden Glauben, das dürfen wir den Menschen erklären. Oder der Unglaube, der immer mehr nach Beweise verlangt. Ja, wir können Gott nicht beweisen. Gott ist. Aber wir können seine Liebe weitergeben. Wir können den Menschen in Liebe dienen, müssen keine großen Wortgefechte tun, sondern die Liebe, die wir durch Christus haben, dürfen wir weitergeben als Gläubige. Der Unglaube, der Dinge auf rein subjektiver Grundlage beurteilt, wo der andere ein Konstrukt hat, eine Weltanschauung hat, in der er was reinzubasteln versucht, und da ist egal, wie das Konstrukt aussieht, ob Gefühl, ob irgendeine Philosophie oder Täuschung. Wir dürfen sagen, hier ist die Wahrheit. Lies mal darin. Das ist objektiv. Das ist nicht subjektiv. Der Unglaube, der die Fakten ablehnt. Fakten, dass eine Kirche, eine Gemeinde schon 2000 Jahre existiert. Fakten, dass Menschen von Grund auf verändert werden, wo man nie dachte, dass Menschen verändert werden können. Das sind Indizien dafür, dass wirkliche Veränderungen, dass da etwas Übernatürliches passiert. Naja, Menschen bekommen den Heiligen Geist. Wir dürfen ihnen die Frucht des Glaubens zeigen und sie aufrufen, diese Ich-Bezogenheit zu überwinden. Dass wir mutig eintreten und sagen, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Und wenn wir, so heißt es in einem Lied, geht es um die Kinder, unsere Kinder müssen wir beibringen, dass über Gott keiner mehr steht. Lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Und wenn wir das verstehen, dann bin ich nichts. Dann bin ich auf jeden Fall unter Gott. Und das müssen wir sie lehren. Und auch mutig dafür eintreten und sagen, es geht um Gott. 5 Merkmale des Unglaubens. Und wir dürfen und sollen mutig darauf reagieren. Ich möchte den letzten Punkt, die letzte Reaktion mit uns durchgehen. Die Furcht, wo wir zu den Eltern springen, die hier herangerufen werden, die sagen, ja, das mag so sein. Schaut nochmal in den Text, Vers 19. Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Die Eltern waren da, aber sie machen alles mit Vorsicht. Sie wollen nichts Falsches sagen. Ja, sie wissen und bestätigen auch, dieser Mann, der da steht, der ist ihr Sohn. Und ja, er wurde blind geboren. Hier steht also die Bestätigung durch zwei Zeugen eines messianischen Wunders vor ihm. Aber ab hier sagen sie nichts mehr ohne ihren Anwalt. Sie wollen nichts mehr sagen. Ja, das ist das Seltsame hier. Sie sagen, sie wissen nicht, wie er jetzt sieht und vermeiden das Wort Wunder. Sie wissen nicht, wer das getan hat. Sie vermeiden das Wort Christus, Messias. Aber er steht vor ihnen. Und ich glaube, sie haben sich mit ihm unterhalten. Vielleicht lügen sie. Unter dem Druck dieser Gesetze, die sie in Furcht vertreibt, und sagen, ja, Moment, nee, wir wissen das gar nicht. Johannes begründet uns das nämlich, dass wir das besser verstehen können, im Vers 22. Sie fürchteten die Juden. Denn die Juden waren übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen wird. Sie handeln aus Furcht, als Menschenfurcht. Wir müssen verstehen, dieser Ausschluss, der ist kein Spaß. Da hängt gesellschaftliches Leben dran. Da hängen Sicherheiten dran. Aber sie halten zurück. Wahrscheinlich, vielleicht sogar ganz bewusst. Ihr Sohn hingegen, der ist ganz anders. Der sagt, hey, ich glaube an den, diesen Jesus. Wollt ihr auch sein Jünger werden? Doch, er hat das getan. Das weiß ich. Ich wurde sehend. Sie halten sich zurück aus Furcht vor diesem Druck der Gesetze, die dort gemacht sind. Und hier ist diese Auseinandersetzung noch lange nicht zu Ende. Aber zeitlich gesehen würden wir überhaupt nicht weiterkommen. Deswegen diese Wahrheiten, die da auch drinstecken, in Versen 24 und dann bis Vers 41, sind so tiefgehend und so überzeugend von diesem Mann, zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und deswegen möchte ich heute abschließend zu diesem Punkt fragen, wie ist deine Reaktion an dieser Stelle? Furcht ist auch etwas, ich denke, das wir alle kennen. und auch Menschenfurcht. Es ist egal, ob wir glauben oder noch nicht glauben. Wir kennen dieses Problem der Menschenfurcht. Es ist nichts Unbekanntes, wenn es auch um den Glauben an Jesus Christus geht. Und damit meine ich nicht Menschen, die in Ländern leben, die auf Leben oder Tod an Jesus Christus glauben. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich spreche von uns hier, die nichts annähernd Vergleichbares haben wie verfolgte Christen. Menschenfurcht hält Menschen davon ab, an Jesus zu glauben und sich zu Jesus zu stellen. Was denkt meine Familie? Wie soll ich das auf der Arbeit erklären, dass ich jetzt nicht mehr lüge? Was denken die anderen über mich, wenn ich sage, ja, ich glaube an Jesus? Und auch als Gläubige sind wir nicht davon bewahrt, in Menschenfurcht zu handeln. Und die einzige Lösung dafür ist, ich denke, das wissen wir alle, Menschenfurcht, die durch Gottesfurcht ersetzt werden muss. Wie? Ich habe einfach mal drei Aspekte aufgeschrieben. Es gibt viele mehr, die die Schrift uns sagt. Dass wir das im Gebet von unseren Herrn bringen. Ich möchte dich ermutigen, das auf deine Gebetsliste zu setzen, wenn du weißt, ich kämpfe manchmal damit. Dass Gott unsere Furcht nimmt und unseren Glauben in ihn stärkt, ihn fürchten lässt. Ich möchte dich ermutigen, Gemeinschaft zu haben, auch unter der Woche mit deinen Geschwistern hier aus der Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig anspornen und ermutigen können, auch zu guten Werken anspornen können. Und dass wir einander ermutigen können, Rechenschaft über die Hoffnung in uns abzugeben. Vor allem möchte ich uns ermutigen, das Evangelium immer wieder auch zu lesen, zu studieren. Diese Herrlichkeit, die darin vorkommt, die in uns strahlen kann, weil es Gottes Kraft ist, wie Paulus im Römerbrief sagt. Dass wir darüber nachdenken, das strahlende Licht des Evangeliums, was diese alles überragende Gnade bedeutet. Und dann fokussieren wir nicht mehr uns selbst, sondern Gott. Und beginnen mehr und mehr, ihn zu fürchten und seine Größe und Erhabenheit zu verstehen. Und so hat uns Johannes heute in unserem Bibeltext gezeigt. Diese vier Reaktionen auf Jesu Wunder. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du schon glaubst oder nicht. Ob du vielleicht zweifelnder stehst oder gar im Unglauben da stehst, ob du fürchtest, Christus zu bekennen. Johannes schreibt uns explizit, wenn wir das lesen, dient es dazu, damit du glaubst und ewiges Leben hast. Darum geht's. Denke darüber nach. Und so hoffe ich, dass wir mehr die Aussagen und die Absicht dessen verstanden haben, was hier steht. Und dass wir da hinkommen und sagen im Großen und Ganzen, ja, Jesus, dich möchte ich mehr lieb haben. Ich möchte dich vielleicht zum ersten Mal lieb gewinnen und ein Leben leben für dich. Amen.